Radio 3. Das Gespräch.
Also das ist immer die Frage, was ist Kleinkunst? Also was ist große Kunst? Ich habe mich nie mit dem Begriff identifizieren können und ich habe auch eine Zeit lang immer als Berufsbezeichnung habe ich immer gesagt, Damenimitator, das war die gängige Bezeichnung in den 50er Jahren, 60er Jahren. Aber Kleinkunst hat natürlich immer was Abwertendes. Das ist immer so, wie man in Deutschland sagt, es gibt E-Musik und U-Musik. Das ist ja auch eine Abwertung der Unterhaltungsmusik eigentlich.
Das sagt Christoph Domke. Er steht seit 30 Jahren auf der Bühne und spielt die alternde Diva Emmy als Teil des Comedy-Duos Emmy und Wilnowski. Neugierig auf ihn geworden bin ich noch aus einem anderen Grund, über sein Buch Alte Frauen in schlechten Filmen nämlich. Christoph Domke ist auch Film- und Musikwissenschaftler. Dass das mit der Verabredung geklappt hat für den Sonntag vor dem Berliner CSD, also vor der großen Demo-Parade zum Christopher Street Day, um den Kampf für Bürgerrechte für queere Menschen zu feiern. Dass es also geklappt hat, das ist ein bisschen Zufall, aber es passt gut, denn im Gespräch mit Christoph Domke, da landet man durch seine Themen automatisch auch bei schwuler Unterhaltungsgeschichte. Ich bin Kirsten Dietrich, schön, dass Sie dabei sind. Am anderen Mikrofon, da sitzt mir jetzt ein gepflegter 60-Jähriger mit wachem Gesicht und kurzgeschorenem grauen Haar gegenüber und einem Hemd mit ganz kleinen blauen Blümchenmuster. Ja. Und vor ein paar Tagen, da habe ich Sie nicht weit von hier gesehen, auf der Bühne des Kabaretttheaters Die Wühlmäuse am Theodor-Heuss-Platz. Und da haben Sie ein langes lila Samtkleid getragen mit weiten, glitzernden Ärmeln, eine wilde Perücke und Sie waren begeistert dabei, Ihren Bühnenpartner zu beleidigen, schmutzige Witze zu erzählen und Schlagerklassiker mit neuen Texten zu singen.
Ja.
Christoph Domke ist nämlich Teil des Duos Emmy und Wilnowski und er ist auch promovierter Musikwissenschaftler, Film-Nerd, kann man das so sagen?
Ja, das
und
kann man
Autor.
So sagen.
Sitzt Emmy jetzt mit am Tisch oder ist Emmy strikt was für die Bühne?
Ach, das kann ich schon gut voneinander trennen, aber natürlich ist das eine Figur, mit der ich jetzt fast 30 Jahre arbeite. Oder über 30 Jahre und das ist natürlich auch ein Teil meines Lebens und genauso bin ich ein Teil von der Bühnenfigur. Also das lässt sich gar nicht mehr trennen. Ich würde jetzt irgendwie nicht anfangen, Witze zu erzählen, also das mache ich auf der Bühne. Aber natürlich gibt es auch biografische Überschneidungen und ja.
Dann lassen Sie uns ein bisschen über Emmy reden.
Ja.
Emmy und Wilnowski, das ist so die Grundidee, ist ein Paar, das sich in gegenseitigem Hass verbunden ist. Er findet sie alt, sie findet ihn dumm. Mhm. War das die Konstellation von Anfang an?
Das war fast die Konstellation von Anfang an, bis auf den Teil, dass Wilnowski ganz zu Anfang ein Pole war. Und dann war zu der Zeit aber Harald Schmidt mit diesen ganzen schrecklichen Polenwitzen am Start. Und wir haben gedacht, gut, jetzt muss man irgendwie nicht mehr auch noch auf diesem Pferd reiten, bis es so tot umfällt. Und dann ist aus dem Polen ein Russe geworden, der jetzt halt immer noch einen polnischen Nachnamen hat. Aber die Konstellation ist von Anfang an so gewesen. Inzwischen ist es nur so, dass wir uns altersmäßig auch den Rollen angeglichen haben. Also wir sind ja, als wir vor 30 Jahren angefangen haben, habe ich eine alte Frau gespielt. Jetzt ist es so, dass ich den Altersaspekt etwas natürlicher präsentieren kann.
Ihr Bühnenpartner Wilnowski heißt im bürgerlichen Leben Christian Willner.
Das stimmt.
Er spielt Klavier, Sie singen und Sie versehen Musik von Hildegard Knef bis Helene Fischer mit neuen Texten.
Ja, wir haben immer ein paar Kompositionen dabei, die für uns gemacht sind. Also wir können uns nicht ausstehen im ersten Teil. Das ist eine Komposition für uns und ein Text für uns. Ansonsten, ja, machen wir bekannte Melodien mit neuen Texten, die für uns geschrieben werden oder die wir selbst schreiben. Also vorzugsweise mein Bühnenpartner, der schreibt auch ganz viel Texte. Ich kann nicht so gut reimen, deshalb ziehe ich mich da immer ein bisschen zurück. Und wir haben ganz lange arbeiten schon mit Edith Jeske zusammen, die schreibt immer noch für uns. Die hat also auch für Udo Jürgens geschrieben, die hat dieses berühmte Die Rinnsteinprinzessin für Tim Fischer geschrieben. Die kennen wir aus unseren Zeiten im Schmidt-Theater in Hamburg, die schreibt auch immer noch für uns. Thomas Hermann schreibt noch für uns. Und so ist es eine Mischung. Es ist aber auch so, dass es geht auch manchmal was daneben. Also wir hatten im letzten Jahr, haben wir versucht, als Finale ein Udo Lindenberg Medley zu präsentieren. Und das hat nicht funktioniert. Also Reeperbahn hat dann wieder für die Leute keinen deutlichen Mitklatschrhythmus, weil es nicht auf die gerade Zählzeit geklatscht werden kann. Und Erstaunlicherweise kannten alle Komet, was er da aufgenommen hat mit dem Partner, der Name ist mir gerade entfallen, aber Cello war dann schon wieder so weit weg, dass die Leute auch ein bisschen verständnislos geguckt haben und dann muss man immer sagen, na gut, dann muss man, das haben wir dann ausgetauscht. Und Helene Fischer ist jetzt natürlich im Moment sehr, sehr präsent. Udo Jürgens geht auch immer, Roland Kaiser geht immer. Und alles andere, da muss dann der Text sehr lustig sein. Also ich glaube, Hildegard Knef ist mittlerweile auch schon versunkenes Kulturgut. Also da sind auch nicht mehr viele, die das noch einordnen können.
Ja, aber die Roten Rosen, die es regnen Rosen, soll, ja. Also das ist natürlich irgendwie was, was immer noch präsent ist. Selbst wenn man Hildegard Knef nicht mehr wirklich vor Augen hat.
Und da muss man dann irgendwie textlich arbeiten, sodass das irgendwie auf eine Ebene gezogen wird, dass das Publikum einsteigen kann.
Haben Sie so ein Stammpublikum, das immer wieder zu Ihnen kommt und das Sie seit 30 Jahren begleitet?
Ja, in den großen Städten haben wir das. Also Berlin, Hamburg, die sind uns seit langen Jahren treu. Die sind natürlich auch mit uns alt geworden. Und da, wo wir sonst auftreten, also wir spielen so gut wie nicht in Bayern, wir spielen so gut wie gar nicht in Thüringen, aber ansonsten sind wir unterwegs und das ist unterschiedlich. Also Dresden, die sind auch wirklich ganz treu, die Leute, die kommen auch seit Jahren, sind auch gut besuchte Veranstaltungen, also wenn man jetzt mal von Corona absieht. Sachsen spielen wir, Sachsen-Anhalt an zwei Orten, dann in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Und je weiter es südlich geht, wir machen einmal im Jahr Koblenz, einmal im Jahr Stuttgart, einmal im Jahr Frankfurt. So.
Funktioniert Ihr Humor in Süddeutschland nicht oder ist das einfach Zufall?
Nein, das ist einfach Zufall. Also zum einen ist das immer logistisch natürlich auch eine andere Herausforderung. Und dadurch, dass wir so gut wie gar keine Fernsehpräsenz haben, kennt uns da keiner.
Ich habe Sie jetzt zur Vorbereitung dieses Gesprächs zum ersten Mal gesehen, wirklich so eine ganze Show und habe gedacht, wow, was für eine Stimmung in diesem Saal. Also das Publikum, so 50 plus, würde ich mal sagen, also war begeistert davon, hatte ich das Gefühl, auch von der Freude, richtig schlechte Witze so richtig gut performt zu sehen.
Ja, also es ist natürlich bei uns so, dass die Taktung der Witze, die ist sehr hoch. Das heißt, die Leute lachen und dann haben sie den zweiten fast schon verpasst. Also es ist die Stimmung kann man natürlich auch erzeugen. Und ja, es sind ja auch Ehepaare, die da einfach, glaube ich, auch sehen, wie das in der Ehe so ist. Also das ist ja auch ein Spiegel. Und dann sagen wir natürlich Sachen, die würden die sich zu Hause nicht an den Kopf werfen. Ich glaube, das ist auch, und Lachen ist ja auch befreiend. Also ich glaube, das ist auch für so Ehepaare, ich will jetzt nicht sagen eine Therapie, das wird zu hochgegriffen, aber ich glaube, die fühlen sich da auch wohl und aufgehoben, weil sie etwas gespiegelt kriegen, was sie auch erleben, auf eine andere Weise, mit dem sie aber anders umgehen. Also die würden sich ja solche verbalen Sachen nicht an den Kopf werfen.
Und gleichzeitig ist es ja auch so dazwischen gemixt, irgendwie so mit Witzen auch übers Altern eben. Also so die ernste Lage der ganzen Show, die läuft ein bisschen so im Untergrund mit.
Also wir haben jetzt natürlich auch verstärkt solches Material drin, weil wir natürlich auch inzwischen alt sind. Und natürlich werden um mich herum meine Freunde werden auch alt. Und ich habe einen sehr guten Freund in Hamburg, der an Demenz erkrankt ist. Also das war ja vor 30 Jahren anders. Da war das immer sehr fern. Und jetzt ist das natürlich auch sehr nah.
Was mögen Sie persönlich daran, in Frauenkleidern auf der Bühne zu stehen und eine Frauenrolle zu performen?
Ja, das ist auch eine interessante Frage, die Sie mir stellen. Also ich habe mich immer gerne verkleidet. Ich war mein großer Wunsch in meiner Jugend Schauspieler zu werden. Ich bin in Celle aufgewachsen, also in der niedersächsischen Provinz und habe damals mich nicht sehr wohl gefühlt auf der Schule, habe dann meine Realschule abgeschlossen und eine Ausbildung gemacht in der Bücherei. Und das war immer so, dass ich gedacht habe, ach, so Schauspieler, das wäre toll. Aber ich habe mich auch wirklich mehrere Male sehr erfolglos bei staatlichen Schauspielschulen beworben und bin dann nicht genommen worden. Und dann habe ich ja meinen Zivildienst gemacht und habe dann wieder in der Bücherei gearbeitet. Und dann habe ich das nebenbei gemacht. Und ich habe aber schon während meiner Ausbildungszeit in Celle auch in zwei Theatergruppen gespielt. Es gab damals ein Angebot von der Volkshochschule, eine habe ich selber gegründet. Also das hat mir immer viel Freude gemacht. Und dann bin ich nach Hamburg gekommen und damals gab es noch das MHC, das Magnus-Hirschfeld-Zentrum. das war so eine schwule Begegnungsstätte. Also das war ja noch zu Zeiten.
Nach Magnus Hirschfeld, dem großen Pionier der Sexualmedizin.
Genau, nachdem ist es benannt worden. Und das war natürlich noch die Zeit, wenn man jemanden kennenlernen wollte, musste man irgendwo hingehen. Also man konnte sich ja nicht im Netz verabreden, sondern man musste entweder in eine Jugendgruppe gehen oder in ein schwules Etablissement. Und im MHC gab es damals auch eine Truppe und das war damals natürlich so die, was weiß ich, die große Zeit der Travestie. Also ich bin immer so überrascht, wenn ich heute den CSD sehe, denke ich immer, das ist doch eine sehr kommerzialisierte Veranstaltung. Und als ich in Hamburg meinen ersten CSD mitgelaufen bin, also zum einen wurde man so geführt, dass man möglichst an wenig Menschen vorbeikam, also so ganz hintenrum. Und das war damals irgendwie ganz Common Sense, dass man ja auch als schwuler Mann sich irgendwie mit einem weiblichen Vornamen ansprach und auch auf so eine Demo natürlich im Kleid ging. Es war jetzt gerade ein schönes Interview, also ein Text in der Zeit mit Georg Uecker, der sich auch an seine erste schwule Demo in Köln erinnert hat und hat gesagt, die hatten so Transparente, wo drauf stand, wir sind die schwulen Tanten und grüßen die Passanten. Ich habe dann im MHC einen Kollegen kennengelernt, mit dem ich das da in ganz kleinem Rahmen gemacht habe. Dann habe ich mein Abi nachgemacht auf der Abendschule und habe studiert und dann ist es so ein bisschen an die Seite getreten und meinen jetzigen Kollegen habe ich im Studium in Hamburg kennengelernt. Und dann hat Thomas Hermanns das erste Programm oder die ersten Programme für uns geschrieben und inszeniert. Und es war dann schon so klar, dass das eine Frauenfigur ist und dass das auch ein Duo ist. Und das ist schon noch entstanden aus einer Zeit der Travestie heraus, also nicht des Transvestitismus, sondern Travestie. Das ist ja auch eine lange Tradition und dabei ist es dann geblieben. Also es war dann auch irgendwann klar, dass jetzt die Rollen nochmal zu tauschen und was Neues zu erfinden, das ist genauso wie mit Lilo Wanders. Die ist mit der Figur auch verwachsen und es wäre ja auch Blödsinn, dieses Konzept aufzugeben, weil sie damit sehr erfolgreich ist.
Wird dieses Konzept der Travestie inzwischen auch in queeren Kreisen anders wahrgenommen, wo jetzt Transpersonen, vor allen Dingen Transfrauen, sehr nachdrücklich betonen, dass sie vor allem eins nicht sind, nämlich Männer in Frauenkleidern?
Ja, ich nehme die Diskussion am Rande wahr. Ich kann es ganz schlecht beurteilen, weil ich auch gar nicht mehr so viel Kontakt habe zu jungen Schwulen oder zu jungen Queerpersonen. Es ist immer überraschend, dass es dieses Genre Travestie noch gibt. Also ich war letztes Jahr im Urlaub in Porto. Da gab es eine ganz wunderbare Schwulen- und Lesbenbar, Café Lusitano. Die haben noch eine Travestie-Show gemacht. Die sah so aus wie bei uns in den 70er Jahren. Also Vollplayback, Lippensynchron, Trickkleider. Und da hatte ich den Eindruck, dass das für die jungen Leute auch ein Betätigungsfeld ist, dass die sich damit identifizieren können. Das sind andere Diskussionen. Also als ich damit angefangen habe, da war ja eine große Diskussion, war immer Mary und Gordy, weil Mary und Gordy waren auch zwei Männer in Frauenkleidern. Aber es war eben immer so, dass die ja so getan haben, als wenn sie nicht homosexuell wären. Also das war für uns, also für bewegte Schwule war das damals immer so ein Verrat an der Sache, dass die gesagt haben, wir sind eigentlich ganz normale Männer. Und dann hat man sich das angeguckt und dachte, naja, also ob Mann, ob Frau, wer weiß es genau. Also das war eher was, was uns damals umgetrieben hat. Und ich glaube, das hat sich verändert, aber ich kann das nicht gut beurteilen, weil ich da einfach gar keinen Kontakt habe. Außer, dass ich ab und zu nochmal Travestie-Shows sehe. Und die Überraschung in Porto war eben, dass das wirklich junge Menschen waren. Die waren 20, 25, die das gemacht haben. Travestie-Shows hier in Deutschland, das sind natürlich auch inzwischen Menschen, die sind so alt wie ich oder älter.
Lassen Sie uns die erste Musik hören. Das ist immer ein bisschen gemein, glaube ich, einen promovierten Musikwissenschaftler zu bitten, Musik auszusuchen, sich auf drei Titel zu beschränken. Aber Sie haben ganz wundervolle Perlen mitgebracht und ausgesucht. Das erste ist das Stück »Ich kann den Nowotny nicht leiden«. Erzählen Sie was dazu.
Ja, das ist ein Chanson, ein Couplet von Sissi Kran und Hugo Wiener. Das war in Österreich ein sehr, sehr berühmtes Duo in den 50er Jahren. Und als ich damals meine Magisterarbeit geschrieben habe, habe ich die noch kennengelernt. Also ich habe die sowohl auf der Bühne gesehen als auch privat kennengelernt. Und ich war damals sehr, sehr beeindruckt. Also zum einen waren die beiden auch damals schon alt und die hatten immer noch eine gute Energie und haben ein tolles Programm gemacht. Und Hugo Wiener ist ja in den 30ern, also nach dem Anschluss in Österreich, nach dem sogenannten Anschluss, geflohen, weil er Jude war. Und Cissi Kraner war damals schon mit ihm zusammen. Die ist einfach mitgekommen, weil sie ihn nicht alleine lassen wollte. Und das hat mich damals wahnsinnig beeindruckt, dass ich dachte, dass man also aus dem Land der Täter, dass die ganze Familie umgebracht hat im Fall von Hugo Wiener, dass man aber trotzdem zurückkommt. Und ich fand die beiden auch wirklich sehr lustig. Das ist auch so, dass ein bisschen was in die Bühnenfigur natürlich übergegangen ist. Ich habe einen wunderschönen Auftritt in Erinnerung im Ronacher. Da hat Cissi Kraner, also eines ihrer berühmtesten Chansons war »Ich wünsche mir zum Geburtstag einen Vorderzahn«. Das war eine Geschichte eines kleinen Mädchens, die von ihrem Geliebten den Vorderzahn ausgeschlagen bekommen hat. Es war auch so eine Mischung immer. Das spielte auch ganz häufig in den Vororten von Wien und sprach sie auch ein sehr deutliches Wienerisch. Und das machte sie also im Alter von 80 immer noch mit einer blonden Perücke, mit so Zöpfen und mit einer aufgemalten Zahnlücke. Und von diesen Menschen gab es ja damals in Wien noch, also was weiß ich, Elfriede Ott oder Topsy Köppers. Als ich in Wien studiert habe, waren die alle noch aktiv. Ich kann den Novotny nicht leiden, ist kurz und ist knackig und zeigt ein bisschen was von der Zeit und deshalb habe ich es genommen.
Der Mann ist nicht schön und er ist nicht gescheit, doch hab ich an ihm mich gewöhnt mit der Zeit. Wir waren oft im Kino, nur das ist ja nicht schlimm, und heute da hab ich drei Kinder von ihm, den Hansel, den Franzl und die Katharin. Doch wann der jetzt glaubt, deswegen heirate ich ihn, da wird sich der Blöde anschneiden. Ich kann den Novotny nicht leiden.
Wiener Kabarett vom Feinsten, das hat Christoph Domke heute für uns mitgebracht. Christoph Domke, Komiker, Musikwissenschaftler, Filmliebhaber, hier im Gespräch in Radio 3 vom RBB. Diese verborgenen Tiefen von scheinbar so ganz leichter Unterhaltungsmusik, da haben Sie ja dann auch als Musikwissenschaftler Ihr Thema draus gemacht, indem Sie sich eben mit den Zusammenhängen von Unterhaltungsmusik und Nationalsozialismus beschäftigt haben.
Also ich habe das damals gemacht, weil ich habe mein Abi nachgemacht auf der Abendschule, habe dann Musikwissenschaft und Germanistik studiert in Hamburg. Aus dem Grunde, weil ich gerne Filmwissenschaft studieren wollte. Das wurde in Hamburg damals aber nur als Unterfach der Germanistik angeboten. Das heißt, man musste Germanistik im Hauptfach studieren, um dann Filmwissenschaft integriert in das Germanistikstudium. Und dadurch sind es zwei Hauptfachstudiengänge geworden, also Musikwissenschaft und Germanistik. Letztlich wurde dann zum Thema Film in der Uni in Hamburg gar nichts angeboten. Und ich habe in Hamburg Seminare belegt von Peter Petersen. Und Peter Petersen hat damals angefangen, sich mit Exilmusik auseinanderzusetzen. Das war ja ganz lange Zeit überhaupt kein Thema in der deutschen Musikwissenschaft. Natürlich hat er sich nicht um Unterhaltungsmusik gekümmert, aber es war dann eben Ernst Krenek, solche Leute, die auch von der Musikwissenschaft ja über lange Jahrzehnte ignoriert worden sind.
Weil man diesem Exilthema aus dem Weg gehen wollte und damit der verbundenen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.
Weil man natürlich auch einfach musikalisch, also als Erich Wolfgang Korngold zum Beispiel zurückgekommen ist, der ist ja wieder zurückgekommen nach Österreich, aber die Musik, die der gemacht hat, die wurde ja von den Exponenten der neuen Musik, die wurde ja als rückwärtsgewandt, als spätromantisch, als weiß der Himmel was empfunden und das hat man einfach ignoriert. Und dadurch hat man einfach eine ganze Musikrichtung ja komplett ausgeblendet. Ich habe mich dann ein bisschen spezialisiert auf Unterhaltungsmusik, also auf Schlager, auf Operette. Operette ist ja immer gespielt worden. Das war in der Bundesrepublik beliebt und das war auch im Fernsehen. Und das war, also ich bin bei meiner Großtante aufgewachsen und da gab es immer Anneliese Rothenberger gibt sich die Ehre. Die Sendung habe ich wirklich geliebt. Und das waren ja wahnsinnig aufwendig produzierte Sendungen. Die wurden alle voraufgenommen, also der ganze Musikscore wurde aufgenommen im Studio, dann wurde das bei der Ausstrahlung abgespielt und die mussten das lippensynchron machen. Und da bin ich mit dieser Musik ja immer wieder in Kontakt gekommen, ohne zu wissen, dass der Walzertraum von Oskar Strauss von einem Komponisten war, der auch ins Exil gehen musste, weil er Jude war. Also das wurde da auch nicht thematisiert. Der Einzige, der das gemacht hat, war Hans Rosenthal, der hat mal eine Sendung gemacht, Lieder, die verboten waren, hieß die, glaube ich.
Aber Hans Rosenthal war eben auch selber Jude und es war ihm eben selber dann auch ein Anliegen, dann doch, nachdem er ganz lange mit zusammengebissenen Zähnen das erdulden musste, dass das eben niemals mehr Thema wurde im Fernsehen, dass er dann doch auch da offener gesprochen hat.
Und dann saß ich in den Seminaren von Herrn Petersen, der ein sehr offener Mensch ist, und habe dem gesagt, sagen Sie mal, wie sieht's denn aus mit Unterhaltungsmusik? Damit hatte er nun an sich wenig am Hut. Und ich glaube auch, dass ihm die Operette ferngeblieben ist. Aber er hat es trotzdem gefördert. Also ich habe dann eine Magisterarbeit zu dem Thema gemacht und er hat das sehr, sehr gut begleitet. Und sagte dann zu mir, ja, das wäre doch schön, wenn ich daraus noch eine Doktorarbeit mache. Ja, ich habe das dann gemacht, aber natürlich auch neben meiner beruflichen Tätigkeit. Und irgendwann hat er dann mal gesagt, also er würde die Doktorarbeit gerne noch betreuen, aber auch nicht noch 10 Jahre nach seiner Emeritierung. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich das auch mal fertig und habe es dann auch abgeschlossen. Und dann habe ich da mich gekümmert um Robert T. Odemann, Kabarettisten, der hier aus Berlin kam, um Oskar Strauß, um Schabtai Petruschka, der eine kleine Combo hatte in den 30er Jahren, um Sissi Kraner und so weiter und so fort, ja.
Also Exilkünstler.
Also Exilkünstler, die Unterhaltungsmusik gemacht haben.
Das ist ja eigentlich ein komischer Spagat, ne? Eigentlich ist ja diese Operettenmusik oder diese Unterhaltungsmusik hat ja auch durchaus was Rückwärtsgewandtes oder was zumindest bewusst Zeitloses oft, manchmal vielleicht auch sogar ein bisschen Reaktionäres. Und gleichzeitig sind das dann die Menschen, die das gemacht haben, eben waren auch Menschen, die dann eben aber Verfolgung erleiden mussten, also die dann sozusagen in politische Mühlen gekommen sind, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollten von dem, was sie musikalisch gemacht haben.
Ja, das war ja auch so, dass das ganz viele überhaupt nicht begriffen haben. Also es gibt einen Beispiel Leon Jessel, das war ein jüdischer Komponist, der hat komponiert das Schwarzwaldmädel. Das war eine seinerzeit vielgespielte Operette und das war ein unglaublich deutsches Sujet. Und der hat das ja gar nicht verstanden, der hat gar nicht verstanden, dass er auf einmal nicht mehr mitmachen darf. Der ist in Deutschland geblieben, ist dann von der Gestapo ganz übel misshandelt worden und dann an den Misshandlungen gestorben. Und die Nationalsozialisten, die haben ja teilweise einfach die Sachen weitergespielt. Also Leha wurde gespielt, da hat man nur die Namen der jüdischen Librettisten entfernt. Und teilweise wurde versucht, so Ersatz zu schaffen. Für Schwarzwaldmädel gab es, glaube ich, einen Ersatz von Nico Doschdahl. Also die haben das einfach teilweise ersetzt. Aber zum Beispiel Johann Strauss wurde ja weitergespielt. Da wurden die Librettisten verschwiegen und da hat man in der Ahnengalerie von Johann Strauss ein bisschen abgeändert, weil der ja auch ein jüdischer Verwandt, also jüdisch versippt war im damaligen Sprachgebrauch.
Ist das dann auch ein Akt der Wiedergutmachung, dann diese Musik auch wieder einfach ins Bewusstsein zu holen?
Naja, es hat ja hier dann sehr, sehr spät, aber immerhin hat ja Barry Kosky an der Komischen Oper auch die Paul-Abraham-Operetten wieder ins Recht gesetzt. Das ist schon wichtig. Das ist aber auch schon wichtig, dass man sich den Kontext vor Augen führt. Und als ich das damals gemacht habe, gab es ja immer noch ein paar Verwandte, lebende Verwandte. Aber es war eben damals auch so, dass zum Beispiel der Paul Abraham, also der hier auch von Barry Kosky wieder entdeckt worden ist, einer komischen Oper, der war nach Amerika gegangen, ist dann da aber sehr krank gewesen, aufgrund wahrscheinlich einer Syphilis-Erkrankung, ist dann von Freunden zurückgeholt worden nach Hamburg, ist da aber im Universitätsklinik Eppendorf gewesen und verstorben. Da hat es damals noch einen Anwalt gegeben, der den Nachlass betreut hat. Zu dem Anwalt hatte ich auch Kontakt. Dann gab es auch eine Kontaktaufnahme seitens des Musikwissenschaftlichen Instituts, um diesen Nachlass zu kriegen. Das hat nicht geklappt. Dieser Anwalt ist gestorben. Niemand, also es weiß bis heute keiner, wo die Sachen abgeblieben sind.
So ein bisschen so ein Herz fürs Abseitige haben Sie auch in Sachen Filme, ne? Sie haben ein wundervolles Buch geschrieben, das hat den Titel Alte Frauen in schlechten Filmen.
Also es hieß ursprünglich, weil doch was blieb, das war ein Zitat aus einem Gedicht von Margot Troger. Im Untertitel hieß es damals allerdings auch schon Alte Frauen in schlechten Filmen, ja.
jetzt hat es den Untertitel vom Ende großer Filmkarrieren, ja, wo sie sich darum bekümmern, eben um diesen ganzen Schatz an alten Filmen und vor allen Dingen an den Filmen, an dem Spätwerk von großen Diven, die dann tragischerweise ganz oft in sehr schrecklichen Filmen gelandet sind, so zum Ende ihrer Karriere und dann irgendwelche Axtmörderinnen gespielt haben.
Ja, so. Naja, das war damals ja auch in 40er, 50er, 60er, 70er Jahren so, dass es gab keine Rollen. Also heutzutage muss man sagen, Meryl Streep, die hat ja noch Angebote, die spielt noch Hauptrollen, die ist auch nicht mehr die Jüngste. Und damals war das so, dass es gab dann so Nischenprodukte und die sind eben immer überraschend, weil man manchmal vor der Leinwand sitzt und denkt, kann das auch keiner ernst gemeint haben, was du da siehst. Aber es ist dann eben doch auch schön. Und manchmal sind auch tolle Sachen dabei und manchmal sind schreckliche Sachen dabei. Also dieser Film mit Der Todesschrei der Hexen, wo aus irgendeinem Grund Elisabeth Bergner drin gelandet ist, das hat mich damals wirklich schockiert, weil ich finde die toll und die war ja eine große und eine tolle Schauspielerin. Und dann sieht man die irgendwie mit einer moppigen Perücke und dann spielt sie eine Hexe, die sich um ihre ermordeten Kinder. Also es ist wirklich so, dass man sagt, gut, vielleicht gab es da viel Geld. Es ist manchmal überraschend. Also es gab jetzt eine ganz tolle Wiederaufführung von Caligula. Das war ein Skandalfilm aus den 70er Jahren. Das hat Tinto Brass gemacht und das ist damals auch wegen Pornografie beschlagnahmt worden, umgeschnitten worden. Jetzt kam also der Director's Cut auf den Markt, mit dem Tinto Brass aber auch nicht einverstanden war, der hat sich das auch nicht angeguckt. Und da waren ja damals die ganzen, also Peter O'Toole, John Gielgud, Helen Mirren, und die haben ja alle gesagt, um Himmels Willen, wir wussten ja gar nicht, was wir da machen. Und ich habe mir jetzt diesen Director's Cut angeguckt und dachte, ja, kann auch sein, dass die Pornoszenen dann nachträglich reingeschnitten worden sind. Aber trotzdem muss Helen Mirren gemerkt haben, dass das nicht Shakespeare ist, was sie da spielt.
Haben Sie die Filme zufällig entdeckt in der Zeit, in der Sie dann keine Operetten gehört haben und keine alten Chansons und dann ins Kino gegangen sind, auf einmal gedacht haben, ja, erkenne ich ein Muster oder wie kommt man zu solchen Themen?
Also ich bin ja viel damals, als ich 20, 25 war, da gab es ja wirklich ein wahnsinniges Kinoangebot und da gab es ja auch Campnächte oder Splatternächte oder was auch immer und das konnte man damals im Kino sehen und das habe ich vertieft und als ich in Wien studiert habe, gab es eine sehr schöne Filmbuchhandlung Satyr, die gibt es immer noch, die ist inzwischen, glaube ich, ins Metrokino integriert und die hatten auch eine sehr schöne Auswahl an Videos, das heißt, man konnte das da sehen und viele Dinge. Eins ergibt das andere. Lustig ist natürlich, wenn es schräg ist. Ich habe das in Hamburg damals im 3001 Kino, habe ich mal so eine ganze Zeit lang so Mitternachtsfilme gezeigt, habe immer eine kurze Einführung gegeben. Und da war das auch so, dass man mal sagte, also was gibt das alles für Müll? Auch schön Müll manchmal, aber es ist manchmal einfach Müll. Ja, die Todesgöttin aus dem Liebescamp zum Beispiel. Ein Film von Christian Anders, den habe ich damals auch im 3001 Kino gezeigt. Ja, mit Laura Gemser. Laura Gemser war berühmt für Black Emanuel und das sind Filme, die liefen damals in sogenannten Bahnhofskinos. Also diese Szene gibt es ja auch nicht mehr, dass man also sagte, man geht einfach ins Kino, um irgendwas zu sehen. Und für diese Kinos wurden Filme produziert in sehr großem Umfang. Das war manchmal Schrott, aber manchmal auch ganz schön.
Camp Filmnächte oder das Prinzip Camp überhaupt, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Ich möchte erst noch was nachfragen, was mir vorhin ein bisschen aus dem Blick gerutscht ist. Sie sagen, Sie sind bei Ihrer Großtante groß geworden. Darf ich fragen, warum nicht bei Ihren Eltern?
Ja, das dürfen Sie. Also ich bin unehelich geboren, 1965. Das war in Celle damals noch ein Skandal. Das hört sich nun irgendwie nach einer größeren Aktion an. Das war auf jeden Fall so, dass meine Mutter zur Entbindung zu Verwandten nach Bremen fahren musste, damit das in Celle auch niemand sieht. Dann gab es einfach den Vater nicht dazu und meine Mutter ist nach der Entbindung berufstätig gewesen. Sie hat als Kinderkrankenschwester gearbeitet und ich bin dann bei meiner Oma und bei meiner Großtante gewesen. Also das war schon so, dass ich fand das auch toll. Ich meine, meine Großtante war 60, als ich geboren wurde. Die hat sich auch noch mal eines kleinen Kindes angenommen. Und ich musste nicht ins Heim, also das war schon toll. Aber es ist trotzdem natürlich immer die Frage, wo ich denke, wo die wohl mit mir im Kinderwagen langgefahren ist. Weil das durfte ja dann auch immer, also es war auch immer ein Thema, über das in unserer Familie überhaupt nicht gesprochen wurde. Also weil das ganz tabuisiert war. Aber die muss ja mit mir unterwegs gewesen sein. Da weiß ich immer noch nicht, was die gesagt hat, wer das da im Kinderwagen ist.
Aber also, in der Schule sind sie dann irgendwie als sie selber aufgetreten.
Ja, ja. Das gab dann auch einen Stiefvater. Also meine Mutter hat dann nochmal geheiratet. Ich habe auch einen Bruder, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe. Also einen Halbbruder. Und deshalb bin ich immer mit alten Menschen zusammen gewesen in meiner Kindheit. Das hat mich sowohl in der Vorliebe für die alten Frauen in schlechten Filmen, als auch natürlich für die Bühnenfigur und für die Operette ja auch geprägt. Wird man nicht los, diese Prägung. Kann man sich anstrengen, wie man will.
Ich würde vorschlagen, wir hören jetzt einmal noch Musik, die Sie ausgesucht haben. Von einem Komponisten, den Sie eben schon mal erwähnt haben, von dem Sie erzählt haben, von Oskar Strauß.
Oskar Strauß, ja. Oskar Strauß ist nach dem Krieg auch zurückgekommen nach Österreich und hat für die Reigen-Verfilmung von Max Offels, also das Schnitzlerstück der Reigen, hat Max Offels damals verfilmt. Und dafür hat Oskar Strauß die Titelmelodie komponiert, die ursprünglich im Film nicht besungen wird. Also das ist ein Instrumentalstück. Mhm. Und das hat aber verhältnismäßig schnell einen Text bekommen. Und ich habe eine Version ausgewählt von Greta Keller, die nun auch wiederum im Exil war. Und die ist nochmal zu späten Ehren gekommen in einem sehr guten Film, nämlich in Cabaret von Bob Fosse. Da ist sie aus dem Radio zu hören mit einem Titel Heirat. Das, finde ich, ist auch so eine schöne Verbindung, dass man sagt, die ist nochmal mit ihren 20er, also mit diesem, das ist wie eine Anmutung von 20er Jahren, weil es nicht aus den 20er Jahren ist, aber sie ist damit nochmal auch einer neuen Publikumsschicht bekannt geworden und die hat dann, die ist richtig noch auf Tournee gewesen, die hat noch ein Programm gemacht mit André Heller und ist leider sehr früh verstorben, Ende der 70er Jahre schon, hat ein sehr schönes Grab auf dem Zentralfriedhof in Wien, fast neben dem Grab von Falco. Aber die Leute stehen immer vor dem Grab von Falco, wenn ich da bin, und nicht vor dem Grab von Greta Keller.
Wir hören sie jetzt mit der Reigen.
Wenn des Tages Stunden sich neigen, wenn sich der Liebe Reigen schließt, lockt er nicht zärtliches Schweigen, bis du die ganze Welt vergisst. Süßes Schweben, süßes Erleben, führen den Weg ins Himmelreich. Unter Küssen werden wir wissen, dass diesem Reich gleich.
Der Reigen war das. Greta Keller singt ein Stück, komponiert von Oskar Strauß. Und ausgesucht hat das Christoph Domke, der heute zu Gast im Gespräch ist. Christoph Domke, Komiker, Bühnenkünstler, Musikwissenschaftler, Filmfan und jemand mit einem ganz großen Herz für das ein bisschen Schräge, das ein bisschen Abseitige, das aber trotzdem auch einen ganz eigenen Wert hat, wenn man nun mal sich traut, einfach mal genau in die Tiefe zu gucken. Dieses leicht Abseitige, das doch verborgene Tiefen hat, läuft unter einem Namen, nämlich dem Namen Camp. Was bedeutet das für Sie?
Ja, Camp ist ein Begriff, der ist von Susan Sontag, also ist veröffentlicht in Kunst und Antikunst. Also es ist eine Kunst, die zu viel gibt, also die eigentlich alles falsch macht, weil es alles zu viel ist, aber die trotzdem eine innere Wahrheit hat. Und das ist faszinierend, weil man das ganz häufig entdeckt, weil man denkt, irgendwas stimmt nicht. Also das heißt, es passt nicht gut zusammen, es passt nicht gut übereinander und es erzielt trotzdem eine tolle Wirkung. Und man kann das an ganz vielen Beispielen, also wir haben kurz ja gesprochen über Derek.
Während die Musik lief, deswegen haben Sie das bis jetzt noch nicht gehört.
Da hat man ja dem armen Horst Tappert immer diese ganzen großen Theatermimen an die Seite gestellt. Dann hatte man irgendwie immer Kurt Jürgens, Maria Schell und dann sieht man das und man sieht irgendwie auf der einen Seite Leute, die eine wahnsinnige Maschine anwerfen und spielen, als würden sie im Staatstheater auf der Bühne stehen. Und daneben irgendwie dieser Horst Tappert, der immer gar nichts macht. Würde man eigentlich sagen, da spielen zwei Leute zusammen, die einfach nicht zusammen spielen können. Aber es ist trotzdem toll, weil die Begeisterung, mit der die anderen das machen, die ist ansteckend. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklärt habe.
Ich frage mich jetzt gerade, wo dann die tiefe innere Wahrheit liegt bei Derek.
Die tiefere innere Wahrheit ist ja immer, dass etwas schräg sein kann und trotzdem jemand das mit Überzeugung tut. Und in dem Fall ist es so, dass Maria Schell und Kurt Jürgens, die haben das mit Überzeugung getan. Die haben das getan, was sie konnten. Aber in einem Umfeld, das einfach nicht dazu passte. Und deshalb kann es auch komisch sein. Eine Dramatik kann ja auch komisch sein, weil sie ins Leere läuft. Und bei den Filmen, die ich ausgesucht habe für alte Frauen in schlechten Filmen, da ist es ganz häufig so, dass man eben auch sagt, man hat an sich eine tolle Schauspielerin, die aber in einem völlig falschen Umfeld eingesetzt wird. Deshalb kann ja die Leistung trotzdem toll sein und ergreifend und auch echt, also dramatisch überzeugend. Und man kann das Endprodukt trotzdem schräg finden.
Und was ist dann der Wert des Camp? Also kann man nicht auch sagen, das ist eigentlich dann doch auch missglückt einfach.
Natürlich ist es auch missglückt, ja. Und Susan Sontag hat den schönen Satz gesagt, Camp funktioniert auch nur in reichen Gesellschaften. Also das heißt, das ist auch immer natürlich ein Konzept, das mit Ironie zu tun hat. Damals in New York war das natürlich der letzte heiße Scheiß, als Susan Sontag den Text geschrieben hat. In Deutschland hat sich das nie so ganz, also der Begriff hat sich nie so ganz durchgesetzt. Aber es ist trotzdem ein schönes Instrumentarium. Also man kann manche Filme dann auch besser einordnen und besser verstehen. Und man kann eben auch immer Subebenen einziehen und sich immer fragen, in welchem Umfeld findet das statt? Was ist jetzt das Besondere? Und da wird ganz häufig auch sowas hineingeschmuggelt. Also wir haben ja vorhin gesprochen über Sissi Kraner. Sissi Kraner hatte einmal einen Auftritt bei Dalli Dalli und die hat da ein Chanson vorgetragen, die besten Jahre sind gar nicht so gut. Da ging es ums Älterwerden und so weiter. Das war strophisch aufgebaut, hatte immer eine Schlusspointe und in der letzten Strophe war die Schlusspointe, dass sie am Strand liegt, mit einem Mann flirtet und zum Schluss aber rauskriegt, dass der Mann eigentlich es auf ihren Mann abgesehen hat. Wo ich gesagt habe, also, dass man da irgendwie Homosexualität in einem verhältnismäßig, also deutlicher in einen Kontext hineinschmuggelt, der damit nun überhaupt nichts zu tun hatte.
Also diesen Kontext der Rateshow.
Das ist subversiv und das hat dann eben auch eine ganz bestimmte Wirkung, obwohl man sagt, naja gut, dieser Text ist schräg und Sissi Kraner in dem Kleid innerhalb dieser Waben ist auch schräg, aber es hat trotzdem eine Überzeugung, eine Wahrheit.
Im Vorwort zur Neuauflage Ihres Buchs schreiben Sie, dass das Konzept Camp inzwischen aber an seine Grenzen gekommen ist. Und dass es das eigentlich gar nicht mehr so richtig gibt, weil inzwischen zu viele Leute professionell dieses Konzept umarmen und sagen, ja, wir wollen das nutzen, oder weil diese Subversivität, die dafür ja auch nötig ist, einfach nicht mehr notwendig ist.
Naja, es ist so, dass das einfach auch eine Kommerzialisierung erfunden hat. Also Quentin Tarantino, der macht Camp. Aber das ist einfach so, dass der sich das vornimmt. Und echter Camp entsteht immer zufällig, weil man sich das eben nicht vornimmt, sondern weil die Umstände so sind. Und es ist einfach auch, die Zeit ist nicht mehr dafür. Also als ich mit meinem Bühnenpartner angefangen habe, in Hamburg die Mitternachtsshow zu moderieren, da gab es noch schräge Acts. Da gab es eine Kollegin, die hieß Christine Licht, die hatte ein kleines Trampolin, war eine korpulente Frau, hatte auf ihren beiden Brüsten blinkende Glühbirnen. Dann hat die sich auf dieses Trampolin gestellt und hat da was gemacht, was sie, glaube ich, für Bauchtanz hielt. Und die ließ sich immer ansagen, und jetzt, meine Damen und Herren, begrüßen Sie aus dem Reich von 1001 Volt Christine Licht. Das war eine in sich völlig mediokre Nummer, weil man dachte, was macht die Frau da? Aber sie hat es mit Überzeugung gemacht und das hatte eine Wirkung. Das heißt, man hat jemanden gesehen, der an das glaubt, was er tut. Und vielleicht wäre das auch in einem anderen Zusammenhang toll gewesen. Aber es war da eben auch immer ein halb mal lustig, ein halb mal traurig, wie es im Rosenkavalier heißt. Und diese Form der Kunst, die hat irgendwann nicht mehr funktioniert, als die ganzen Privatsender angefangen haben mit ihren Daily Talks, also wo man ja nur noch Freaks gesehen hat. Und dann ist die Ebene verrutscht Und das hat dann auch auf der Bühne nicht mehr funktioniert. Und inzwischen ist das, glaube ich, auch das Wissen darum völlig verschwunden, weil natürlich auch eine Form von Filmkunst verschwunden ist.
Ist das, was Sie auf der Bühne machen als Emmy zusammen mit Ihrem verhassten Ehemann Wilnowski? Ist das Camp?
Das weiß ich nicht. Das müssen andere beurteilen. Also das hat sicherlich auch campe Bezüge. Also wenn man sagt, das ist eine alte Frau, die ja immer noch denkt, dass sie von jungen Männern begehrenswert gefunden wird. Das ist natürlich eine falsche Grundvoraussetzung. Und die Dinge tut, die sie in ihrem Alter eigentlich nicht mehr tun sollte. Also Flashdance zu tanzen, das ist eigentlich für eine Person ihres Alters gar nicht mehr. Aber ob das Camp ist, das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht.
Ich dachte, das ist vielleicht so ganz zum Schluss, in dem letzten Moment, wo sie auf einmal mit ihrer Zunge Akrobatik vorführt, die auch in Bahnhofskino nicht am falschen Ort gewesen wäre, um es mal so zu sagen, wo ich dachte, wow, jetzt bricht er irgendwie diese Rolle und da ist auf einmal sozusagen der Christoph Dobke hinter der Emmy für mich sichtbar geworden.
Naja, wir steigen ja auch manchmal aus den Rollen, das geht schon, das kann man darf das nicht ausreizen, aber man kann das machen, ja.
Es gibt so ja bei Marc-Uwe Kling in den Känguru-Chroniken so einen Running Gag, wo Marc-Uwe das alter Ego des Autors, immer wenn jemand sagt, dass er Kleinkunst macht, dann immer so ganz gequält die Luft einzieht, so Kleinkunst. Ziehen Sie auch gequält die Luft ein, wenn man sagt, Sie machen Kleinkunst?
Es ist ein unglücklicher Begriff. Also das ist immer die Frage, was ist Kleinkunst? Also was ist große Kunst?
Ich wollte gerade sagen, was ist Großkunst dann?
Also ich habe mich nie mit dem Begriff identifizieren können. Und das ist ja auch immer die Frage, was sage ich? Ich habe auch eine Zeit lang immer gedacht, was bin ich als Berufsbezeichnung, habe ich immer gesagt, Damenimitator, das war die gängige Bezeichnung in den 50er Jahren, 60er Jahren. Aber Kleinkunst hat natürlich immer was Abwertendes. Das ist immer so, wie man in Deutschland sagt, es gibt E-Musik und U-Musik. Das ist ja auch eine Abwertung der Unterhaltungsmusik eigentlich.
Ich versuche gerade zu fassen, wie ich eigentlich so die verschiedenen Stränge von dem, was Sie so interessiert und womit Sie sich beschäftigen, zusammenbringen kann. Ich dachte gerade, ob Sie sowas wie so ein Archäologe des Abseitigen sind? Dass Sie das einfach mit großer Leidenschaft untersuchen oder sagen, guck mal, das hat Tiefen oder das hat die Biografien der Menschen, die das gemacht haben, haben Tiefen und versuchen, das wieder zu seinem Recht zu bringen?
Ja, das haben Sie ganz schön gesagt, hätte ich nicht besser machen können. Ja. Diese alten Frauen in schlechten Filmen, das ist auch so, dass ich sage, gut, also das Thema, was ich da verhandle, also meine Patenkinder wissen nicht mehr, wer Joan Crawford war, die wissen auch nicht mehr, wer Elisabeth Bergner war. Für die ist das obsolet. Also das heißt, ich habe das natürlich für eine Generation geschrieben, die in meinem Alter ist oder ein bisschen jünger, ein bisschen älter. Und das war mir auch wichtig dann einfach. Ich habe ganz viele Schauspielerinnen wirklich, wo ich gedacht habe, auch da möchte ich auch noch mal eine Lanze für brechen. Und es war tatsächlich ja auch bei meiner Doktorarbeit so, dass ich habe ein bisschen abseits des Weges geguckt. Zum einen natürlich, weil ja auch immer gesagt wird, man soll also neue Forschungsergebnisse präsentieren und dann ist es eben nicht die 100. Untersuchung über die Sonatenhauptsatzformen in Haydn späten Streichquartetten, sondern es ist sowas.
Ist das auch so ein bisschen nochmal so ein Eintauchen in jugendliche Prägung?
Ja.
Und Kindheitsgeschichte?
Das ist natürlich, ja. Ich bin auch mit alten Menschen aufgewachsen, also mit meinen Großeltern, mit meiner Großtante. Und die kamen ja noch aus, also ich meine, meine Großtante war Jahrgang 1903, meine Oma 1906, glaube ich. Die haben ja auch noch Dinge erlebt, die haben ja auch die Weimarer Republik noch erlebt. Also meine Oma war Kindergärtnerin in der Weimarer Republik. Das war anders. Mein Opa war, glaube ich, ein herzlicher Mensch, aber auch, ja, war auch in Stalingrad gewesen. Dann war das ja diese Generation, die da auch, da wurde ja also um Gottes Willen nicht drüber gesprochen. Also das war nie Thema. Und natürlich prägt einen das irgendwie. Und bei uns zu Hause war immer ein wahnsinnig, also ein tabuisiertes Thema war immer das Dritte Reich. Obwohl meine Familie da, glaube ich, gar nicht, also ich habe nichts gefunden. Also ein Onkel, also der Bruder meiner Großtante, der Zwillingsbruder von meinem Opa, der ist gefallen, der ist nicht zurückgekommen. Aber ich habe auch in den ganzen alten Familienunterlagen nichts gesehen, was auf eine Parteimitgliedschaft oder Ähnliches geschlossen hätte. Aber trotzdem war das immer ein Wahnsinn. Und es war damals so, dass sich in der Real, ach ja, Holocaust, diese Fernsehserie, das war auch eine riesige Diskussion und ich durfte das damals nicht gucken, weil meine Großeltern und meine Mutter und meine Großtante gesagt haben, da muss ja nur auch irgendwann mal Schluss sein, dass man da immer drüber spricht. Also das war in den 70er Jahren, die würden sich heute wundern. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass ich mich auch mit der Vergangenheit einfach auseinandergesetzt habe und dass mir das dann tatsächlich im Studium auch wichtig war und auch wichtig war, eine andere Seite zu erleben. Also ich meine, das ist auch was mich wirklich umtreibt, weil ich das finde, das ist auch eine Geschichte, die ja so gar nicht vergeht und die jetzt ja auch wieder wirklich schreckliche Blüten treibt. Und dass man jetzt sagt, also man lebt doch wieder in einer Zeit, in der es ja offenen Antisemitismus gibt, auch wenn der teilweise aus einer anderen Richtung kommt, das finde ich auch schrecklich. Das finde ich schrecklich und erschütternd. Und weiß auch nicht, was ich da, ja, wie man damit umgehen soll.
Das ist wahrscheinlich ein Problem, vor dem viele Menschen jetzt stehen.
Naja, ich glaube, es ist jetzt natürlich sowohl die Generation der Täter als auch der Opfer, die sind jetzt einfach auch weg. Die können auch nicht mehr, also es gibt keine orale Geschichte mehr. Und dann muss man natürlich trotzdem, muss man versuchen, die Erinnerung aufrechtzuerhalten. Und ich habe immer den Eindruck, das hat an sich, also die Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit, das hat ja ganz gut funktioniert. Also ich glaube, das war in den letzten Generationen nach dem Krieg, ist das in guten Bahnen. Also es ist ja anders als in Österreich, die immer gesagt haben, wir waren ja das erste Opfer des Faschismus. Also die haben sich damit viel später auseinandergesetzt. Mhm. Aber es hat natürlich auch, die sind auch fröhlicher. Also ich finde immer Veranstaltungen zum Beispiel zum Tag der Deutschen Einheit, die sieht man ja immer diese ganzen Trauervögel da aus der Regierung sitzen und denkt, gut, also offensichtlich kein Anlass zur Freude, die Wiedervereinigung. Und da sind die in Österreich anders. Die sind, ja, Alfred Polger hat das mal gesagt, die Österreicher sind das einzige Volk, das mit Zuversicht in die Vergangenheit schaut.
Aber vielleicht ist das ja auch irgendwie Fröhlichkeit, auch ein Mittel dazu, irgendwo in sich widerständige Kraft zu finden.
Ja.
Was mich zu meiner letzten Frage bringt, in einer nicht sehr eleganten Überleitung. Sie schiffen sich in ein paar Tagen ein und gehen auf ein Kreuzfahrtschiff.
Das haben wir vor Corona gemacht und jetzt wieder, also das war in den letzten Jahren mal auf TUI mein Schiff. Wir stehen auf der Bühne und das ist für uns wirklich schön. Also es ist nicht so, dass man da reich wird, also wir kriegen eine Aufwandsentschädigung, aber wir haben natürlich 2 Wochen freie Kost und Logis und wir haben fast immer eine Balkonkabine. Ja, das ist so wie Urlaub. Ich weiß gar nicht, ob ich als Privatperson eine Kreuzfahrt buchen würde, weil ich bin eigentlich gar nicht gerne mit so vielen Menschen auf einem Raum. Aber es ist trotzdem schön und es ist auch so, was ich überraschend fand beim ersten Mal, dass ich dachte, da ist ja alles inklusive. Und dann dachte ich, gut, wenn die Leute da jeden Abend alles umsonst trinken können, aber es gibt dann doch verhältnismäßig wenig Alkoholopfer. Das ist schon ganz schön, sind alle ganz gepflegt da.
Na dann, ahoi und gute Fahrt. Christoph Domke war das, Komiker, seit fast 30 Jahren Teil des Duos Emmy und Wilnowski, Musikwissenschaftler, Film-Nerd. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich bedanke mich, das war eine Freude.
Eine Musik haben wir noch, Cindy und Bert. Haben Sie sich gewünscht mit Geh die Straße. Warum Cindy und Bert?
Cindy und Bert ist eine Jugenderinnerung gewesen. Und ich bin mit der Musik aufgewachsen. Die lief auch immer im Radio. Bert ist vor ein paar Jahren gestorben. Cindy Berger habe ich vor einigen Jahren bei einem Auftritt kennengelernt. Das ist eine ganz reizende Person. Und die hat netterweise auf meinem 60. Geburtstag gesungen. Das war eine ganz große Freude. Und weil ich ja gesagt habe, ich habe Titel ausgesucht, die mit mir persönlich was zu tun haben. Cindy und Bert haben ja mit Immer wieder sonntags oder Wenn die Rosen erblühen in Malaga, das waren ja richtige Chartsits. Und dann kam auch die englische Popmusik, dann wurde der deutsche Schlager ja auch so ein bisschen demodé. Und dann haben ja ganz viele nochmal versucht, irgendwie was anderes zu machen. Und Cindy und Bert, die haben wirklich tolle Sachen gemacht. Es gibt eine Version von Paranoid von Ozzy Osbourne. Das hat irgendwie mit Paranoid im deutschen Text gar nichts mehr zu tun. Das heißt Der Hund von Baskerville. Und Geh die Straße, das ist einfach eine sehr, sehr gute Nummer. Und damals eben war das der Versuch, die Grenzen des Schlagers irgendwie auszuweiten. Deshalb ist es dabei.
Ausgesucht von Christoph Domke. Wenn Sie neugierig sind, im Oktober sind Emmy und Wilnowski wieder in Berlin bei den Wühlmäusen zu sehen. Und das Buch Alte Frauen in schlechten Filmen, das ist in seiner zweiten Auflage beim Verlag Männerschwarm erschienen. Und wenn Sie dieses Gespräch nochmal hören möchten, das finden Sie auf unserer Homepage Radio 3, das Gespräch, und in der ARD Audiothek. Ich bin Kirsten Dietrich und das hier sind Cindy und Bert.
Wie der letzte Stern versinkt.